Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und ein frohes neues Jahr. Bei mir heute im Studio, erstmalig muss ich dazu sagen, der Bürgermeister von der Gemeinde Saale-Wipper, Herr Jan Ochmann. Schönen guten Tag, Herr Ochmann.
Ja, guten Tag.
Ja, Herr Ochmann, Sie sind jetzt knapp 11,5 Monate in Amt und Würden. Am 13. Januar 2017 war es soweit, dass Sie Ihren Job als Bürgermeister angetreten haben. In Ihrem Bereich der Verbandsgemeinde, wo ja eine ganze Reihe von Orten dazugehören, sind Sie sicherlich den Hörerinnen und Hörern bekannt, aber da wir ja noch ein bisschen drüber hinaus ausstrahlen, vielleicht zunächst erstmal, wenn Sie sich selbst vorstellen würden, etwas zu Ihrer Person, bevor wir dann zu den allgemeineren Themen des letzten Jahres kommen.
Ja, mein Name ist Jan Ochmann, ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und zwei Kinder. Ich wohne in Alsleben und bin jetzt fast ein Jahr lang Verbandsgemeindebürgermeister. Vorher war ich viele, viele Jahre als Rechtsanwalt tätig.
Als Rechtsanwalt tätig, ich weiß es aus den Vorgesprächen. Momentan haben Sie Ihre Zulassung zum Ruhen gebracht.
Ja, ich habe mit meiner Frau zusammen eine Kanzlei in Bernburg, aber dadurch, dass ich jetzt einen Dienstherrn habe, nämlich den Verbandsgemeinderat und von einer gesetzlichen Vorschrift, der ja auch im Beamtenverhältnis stehe, ist es mir einfach gesetzlich verboten, meine Tätigkeit auszuüben. Gleichwohl bin ich noch Rechtsanwalt, aber ich darf nur nicht tätig sein.
Das muss man dem Hörer mal sagen, denn mit dem Rechtsanwaltsgesetz kennen sich ja nicht allzu viele aus. Ja, Herr Ochmann, fast ein Jahr lang rum. Mit der Verbandsgemeinde Saale-Wipper ist ja ein territorial und bevölkerungsmäßig gesehen relativ kleine Größe in der Region. Ich habe mir mal die Zahlen, die jetzt im Raum stehen, rausgeschrieben. 120 Quadratkilometer umfasst der Bereich ungefähr, also wir machen es jetzt nicht auf einen Quadratmeter genau, und etwa 11.000 Einwohner leben in dem Gebiet. Zum Vergleich Aschersleben ist vielleicht unfair, aber von der Größe her, Aschersleben hat 156 Quadratkilometer mit den ganzen Ortsteilen zusammen und repräsentiert nach der letzten Zählung rund 28.000 Einwohner. Aber nichtsdestotrotz, auch die Aufgaben in Saale-Wipper sind sicherlich umfangreich. Was können Sie als erstes Fazit nach 11-monatiger oder fast 12-monatiger Dienstzeit für sich ziehen?
Ja, rückblickend ist es ein schöner Beginn gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht schon im ersten Jahr. Ich habe es also nicht bereut, diese Verpflichtung einzugehen. Wir haben eine gute Zusammenarbeit erreichen können, also sowohl im Verbandsgemeinderat als auch in den Räten der Mitgliedsgemeinden herrscht Arbeitsklima. Mit den Kollegen Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden treffe ich mich regelmäßig und wir, also entweder in größerer Runde, wo wir mehrere Themen absprechen oder eben auch, wenn es dann um den Ort konkret geht, von Angesicht zu Angesicht. Das ist, was ich als sehr angenehm empfinde. Mit meinen Mitarbeitern arbeite ich auch sehr gut zusammen. Wir haben noch einiges vor uns. Ich sage mal, da sind noch einige Aufgaben zu erledigen, aber von denen wissen wir und ich weiß auch selber, dass es eben auch noch Zeit erfordert, ehe wir so weit sind, wie ich mir das vorstelle. Das ist vielleicht der erste Eindruck. Vom zweiten Eindruck her, muss ich sagen, ist in 2017 her der Schwerpunkt mehr in einer laufenden Geschäftstätigkeit. Das möchte ich in den nächsten Jahren von daher abändern, dass ich ja nun doch gerne noch ein paar strategische Gesichtspunkte hier in die Arbeit einbringen möchte. Aber das muss dann jetzt, wenn wir von guten Vorsätzen reden fürs neue Jahr, dann im Jahr 2018 Schritt für Schritt angegangen werden. Und da bin ich mal gespannt, was es dann wird, wenn man im nächsten Jahr dann Rückblick hält.
Ja, wenn Sie dann auch wieder bei uns zum Radio kommen, dann nehme ich dieses Angebot gerne an. So viel Vorsatz muss schon für 2018 drin sein. Ja, wollen wir vielleicht mal zu den, meine angetreten, habe ich damals zumindest nach der Wahl gelesen, sind Sie mit dem Vorsatz, die personellen und historisch gewachsenen Potenziale der Gemeinde zu bündeln, beziehungsweise auch alle erneut zusammenzubringen. Naja, der Hintergrund war wohl, dass Ihre Verbandsgemeinde nicht unbedingt harmonisch miteinander gearbeitet hat, sondern oft der Streit im Vordergrund stand. Gibt es da schon erste Anzeichen, dass, ich meine, Streit ist immer gut, aber solange es kein destruktiver Streit wird, wie hat sich das aus Ihrer Sicht inzwischen entwickelt?
Da bin ich sehr positiv überrascht. Ich denke allerdings, dass die maßgeblichen Kräfte, die in der Kommunalpolitik tätig sind, eins ganz genau wissen. Dieses Konstrukt Verbandsgemeinde kann man mit Leben ausfüllen und dann halte ich es für den ländlichen Raum immer noch für die bessere Variante als beispielsweise eine Einheitsgemeinde, wo also die Orte, Anführungszeichen, nur Ortsteile sind und in der großen Zentralgemeinde die politischen Schwerpunkte gesetzt werden. Demgegenüber in der Verbandsgemeinde bei mir 5 selbstständige Mitgliedsgemeinden mit eigener Hoheit, wo ich als Verbandsgemeinde lediglich Dienstleister bin und das auszuführen habe, was mir die Bürgermeister und Räte sagen. Dieses Konstrukt muss man mit Leben erfüllen. Das war in den letzten Jahren nicht so. Da gab es also, ja, wenn man von Verbandsgemeinde Saale-Wipper gesprochen hat, gab es halt immer sehr persönliche Streitigkeiten. Das ist glücklicherweise nicht mehr der Fall. Wir haben natürlich auch Auseinandersetzungen, aber eben auf sachlicher Ebene. Das ist sehr, sehr positiv. Und ich glaube, dass die maßgeblichen Kräfte in der Kommunalpolitik eben eins erkannt haben. Eine Einheitsgemeinde mit Zuschnitt, wie wir das jetzt von der Verbandsgemeinde haben, wird es im Moment nicht geben können. Das würde bedeuten, wenn man sich weiterhin streitet, bricht diese Verbandsgemeinde auseinander. Und dann heißt es für jeden der Mitgliedsgemeinden, wir müssen uns an irgendeinen Ort angliedern. Und das möchte keiner. Und von daher ist es auch so, dass man das jetzt mit Leben erfüllen möchte und sagt, okay, lass uns einfach dieses Konstrukt mit Leben erfüllen. Und auf diesem Weg sind wir im Moment.
Gut, dann wünsche ich erstmal auch viel Erfolg weiter auf dem Weg. Aber bevor wir, das klingt schon fast nach dem Schwanengesang, das soll es natürlich noch nicht sein. Wenn Sie schon mal hier sind, möchte ich Sie auch durchaus noch ein bisschen quälen mit ein paar Fragen. Gucken wir mal vielleicht zu den Einzelheiten, die im Jahr 2017 für Sie eine Rolle gespielt haben. Fangen wir mal vielleicht mit dem Haushalt an. Da ist ja extra gewartet worden mit der Verabschiedung des Haushaltes, bis Sie in Amt und Würden waren, damals mit der Begründung, damit Sie die Möglichkeit haben, hier selber Einfluss zu nehmen auf die Schwerpunkte, die Sie im Haushalt oder überhaupt in der Gemeindeentwicklung nehmen wollen. Wie sind Sie denn nun bei dem Haushalt 2017 rausgekommen?
Also 2017 haben wir den Haushalt dann im Januar verabschiedet und mussten ihn auch verabschieden. Das war also auch eine eindeutige Ansage von der Kommunalaufsicht, die natürlich einzuhalten war. Also ich bin zunächst erstmal meinem Rat sehr dankbar gewesen, dass er mir ermöglicht hat, für den Haushalt 2017 nochmal auf die Eckpunkte zu gucken. Das war angesichts der Zeit, ich bin am 13. Januar in Amt und Würden gekommen und wir hatten aber auch eine eindeutige Ansage, den Haushalt einzureichen. Wenn ich mich recht erinnere, war das ziemlich am Anfang im Februar, wo also der Haushalt einzureichen war. Das war eine eindeutige Ansage von der Kommunalaufsicht und diese Frist wollten wir auch einhalten. Von daher war die Zeit, sich mit dem Haushalt 2017 zu beschäftigen, nicht so intensiv, wie ich jetzt Zeit investieren konnte für den Haushalt 2018. Wir konnten bestimmte Anfänge bereits erledigen, also in Richtung Haushaltsdisziplin, sehr genau zu gucken, welche Zahlen müssen da rein in den Haushalt, welche Zahlen müssen da nicht rein. Aber die eigentliche intensive Diskussion zum Haushalt ist eigentlich jetzt erst erfolgt für den Haushalt 2018. Und da habe ich eben gemerkt, wenn man jetzt perspektivisch für den Haushalt 2019 schon vorausdenkt, dass wir mit diesen Diskussionen in 2018 viel eher anfangen müssen. Denn mein Ziel ist es, ich möchte zum Ende eines jeden Jahres die Haushalte der Gemeinden inklusive Verbandsgemeinde für das nächste Jahr stehen haben, das heißt also beschlossen haben. Für das Jahr 2018 haben wir 3 Gemeinden mit verabschiedeten Haushalten. Die Städte Güsten und Alsleben werden jetzt im Laufe des Januars noch mit verabschiedet und der Verbandsgemeindehaushalt wahrscheinlich Ende Januar, Anfang Februar. Das ist zwar auch immer noch ganz schön zum Anfang des Jahres, das war auch in der Vergangenheit nicht immer so, aber für die nächsten Jahre wünsche ich mir das also auch auf jeden Fall immer im alten Jahr vorausblicken für das neue Jahr.
Vielleicht bitte nochmal zurück zu der Frage Kommunalaufsicht für die Hörerinnen und Hörer. Müssen Sie generell bei der Kommunalaufsicht einreichen oder ist das der momentanen Finanzlage der Verbandsgemeinde geschuldet?
Haushaltssatzungen, so nennt sich das dann im Juristendeutsch, Haushaltssatzungen sind immer einzureichen bei der Kommunalaufsicht. Das ist für uns der Salzlandkreis. Der Salzlandkreis Abteilung Kommunalaufsicht überprüft dann den Haushalt auf Vollständigkeit, ist alles ordentlich erklärt, sind die Einnahmen ordentlich erklärt, sind die Ausgaben ordentlich erklärt, ist die Haushaltsdisziplin, also ist das übereinstimmend mit dem Gesetz, wenn es beispielsweise ein Haushaltsdefizit gibt, wie geht man damit um, wie kann man dieses Haushaltsdefizit in den nächsten Jahren abbauen. Da gibt es dann auch Vorschriften, Konsolidierungskonzepte zu erarbeiten. Das heißt also, die Gemeinde muss sich Gedanken machen, wie sie ein Loch im Haushalt in den nächsten Jahren stopfen möchte. Das alles überprüft die Kommunalaufsicht. Die hat ein relativ enges Zeitfenster, hat also dann einen Monat Zeit, das abzuprüfen. Wenn man sich für einen Salzlandkreis vorstellt, für wie viele Haushalte dann die Kommunalaufsicht zuständig ist, kann man das vielleicht so einigermaßen erahnen, was dann auch auf den Salzlandkreis zukommt. Aber um auf die Frage kurz und knapp zurückzukommen, ja, Salzlandkreis überprüft die Haushaltssatzung. Nicht jede Satzung überprüft die Kommunalaufsicht, aber Haushalt gehört auf jeden Fall dazu.
Mhm. Ja, Salzlandkreis ist vielleicht das Stichwort, war im letzten Jahr auch in der Presse mehrfach zu hören und zu lesen. Gehört Ihre Verbandsgemeinde auch dazu, die gegen die Kreisumlage vor Gericht gezogen ist und ja, ich weiß es, dass es sind, aber wie schätzen Sie den Stand derzeit ein zu dieser Angelegenheit?
Also es klagen alle meine 5 Mitgliedsgemeinden. Das war sicherlich auch eine schwierige Entscheidung für uns. Wir haben uns mit der Frage der Umlagen schon in den letzten Jahren beschäftigt. Die Umlagen, die die Gemeinden zahlen müssen, sind ja bei der Verbandsgemeinde sogar 2 Umlagen. Die eine Umlage ist, wie jede Mitgliedsgemeinde, an den Kreis zu entrichten und die andere Umlage ist eben an die Verbandsgemeinde zu entrichten, die dadurch eben ihren Haushaltsausgleich erreichen sollten. Das Thema Umlage, Kreisumlage im Besonderen, war schon immer Diskussion in den Räten. Ich bin seit 2014, war ich im Stadtrat in Alsleben. Auch damals war es immer ein großes Thema, die Kreisumlage. Wenn Sie in den Haushalt gucken, ist das ein Riesenposten, der also in eine andere kommunale Einrichtung eben abzuführen ist. Und wenn man dann am Ende guckt, ja, was bleibt denn für die eigene Stadt oder das eigene Dorf übrig, dann ist natürlich der Fokus schnell auf diese Umlagen gerichtet. Es gibt diesbezüglich schon sehr, sehr alte, vergleichsweise sehr, sehr alte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes, die sich damit schon mal beschäftigt haben. In Rheinland-Pfalz, da ging der Rechtsstreit her, gibt es auch das Verbandsgemeindeprinzip. Von daher stammt auch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes. Für die Kreisumlage gab es ein Urteil aus Thüringen, das sich eben mit bestimmten Anforderungen an die Kreisumlagesatzung, also auch an die Kreisumlage, die ist Teil der Haushaltssatzung des Kreises, befunden haben. Da gab es also sehr ausführliche Hinweise. Ja, und die hatte ich dann auf dem Tisch liegen. Und dann gab es auch bestimmte Fristen zu beachten, wo man überhaupt noch etwas machen konnte. Und ich sehe mich ja als Verbandsgemeindebürgermeister in erster Linie eben als Dienstleister für meine Mitgliedsgemeinden und hatte also den Mitgliedsgemeinden gesagt, also liebe Leute, es gibt hier Rechtsprechung, da gibt es sicherlich gewisse Erfolgsaussichten, gegen die Kreisumlage auch zu klagen. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Das wurde dann sehr ausführlich diskutiert und die Räte in den Gemeinden haben dann alle gesagt, ja, wir reden seit Jahren darüber, jetzt muss es eben auch mal passieren, jetzt müssen wir eben auch mal klagen. Für mich ist das natürlich als Person, wenn man dann neu anfängt und die erste Visitenkarte Richtung Landkreis in Form einer Klage abgibt, ist das natürlich nicht besonders schön. Ich empfinde es aber so, dass ich mit dem Landrat insofern kollegial zusammengearbeitet habe. Ich habe den Landrat am Abend der ersten Entscheidung, das ist die erste Entscheidung für Innerstadt Güsten im Stadtrat und am gleichen Abend noch habe ich mich noch hingesetzt und habe dem Landrat bereits vorab informiert, habe ihm eine E-Mail schon vorab geschrieben, habe gesagt, lieber Landrat, so ist es, die anderen 4 Gemeinden werden wahrscheinlich nachziehen, wir müssen jetzt erstmal damit umgehen und aus dem Gespräch mit dem Landrat weiß ich, dass da müssen wir jetzt einfach auf Augenhöhe, wir sind vor Gericht, aber ehe wir da tatsächlich uns vor Gericht treffen, das wird noch eine sehr, sehr lange Zeit dauern. Wir sind jetzt einfach erst in dem schriftlichen Verfahren. Im Moment werden also die ganzen Argumente ausgetauscht und wir müssen einfach mal sehen, was dann rauskommt. Was bereits jetzt positiv rauskommt, auch in Richtung Landkreis, wir reden endlich genau über dieses Thema. Also wie gefährlich das ist, zu sagen, okay, wir haben jetzt auf Kreisebene ein Defizit, ja, macht nichts, wir müssen dieses Defizit einfach an unsere Mitgliedsgemeinden weitergeben in Form der Kreisumlage. Und wir machen uns jetzt keine großen Gedanken über unseren eigenen Haushalt. Das hat man gesehen in den letzten Jahren, zu welchen berechtigten Unmut das eben auch bei den Mitgliedsgemeinden führt. In diesem Jahr hat der Landrat Zahlen abgefordert für 2018, um auch zu wissen, wie stehen meine Mitgliedsgemeinden. Ich gehe davon aus, dass da auch eine Abwägung erfolgte, ob das immer noch in dem Rahmen zu erfolgen hat, wie es die Verfassung fordert. Das wird eben dieses Klageverfahren zeigen. Da sind wir inhaltlich oder juristisch auf unterschiedlichen Argumenten, sonst bräuchte man das Klageverfahren nicht. Aber trotz allem, man redet miteinander. Wir hatten jetzt vor ein paar Monaten, muss ich ja nun schon sagen, eine Gesprächsrunde, die Hauptverwaltungsbeamten des Salzlandkreises, also die Bürgermeister mit dem Landrat, und wir haben auch darüber gesprochen, wohin das alles geht. Der Kreis hat sich jetzt verpflichtet, die Kreisumlage einzufrieren. Wir wissen alle, juristisch können wir uns nicht allzu viel davon kaufen, aber als Signal ist es ganz einfach erstmal wichtig. Also das Signal zu gucken, Haushaltsdisziplin, Haushaltsdisziplin, Haushaltsdisziplin. Darum geht es. Wir können also nicht ganz einfach sagen, wir haben die und die Aufgabe oder wir leisten uns die und die Aufgabe und fragen dann hinterher, wie wir es finanzieren. Das muss umgekehrt sein. Wir müssen gucken, welches Geld ist da, und von diesem Geld sind erstmal die Pflichtaufgaben zu erfüllen und alles andere muss auf den Prüfstand. Und genauso sehe ich das natürlich, wenn ich so eine Latte beim Kreis anlege, habe ich die Latte natürlich bei mir in der Verbandsgemeinde genauso hochgelegt. Also auch da, ich lebe von Umlagen, die Verbandsgemeinde erhebt ja keine eigenen Steuern. Also auch da sind die 5 Mitgliedsgemeinden, die Verbandsgemeinde bezahlen. Und alles, was sich die Verbandsgemeinde vornimmt, alles, was die Verbandsgemeinde machen will, muss durch die Mitgliedsgemeinde bis hin zum einzelnen Bürger bezahlt werden. Und deswegen ist die Latte da genauso hoch.
Kommen wir mal vielleicht schon auf das Thema, wo kommt das Geld eigentlich her? Sie sagten ja gut, die Verbandsgemeinde finanziert sich in erster Linie aus den Umlagen auf die Gemeindemitglieder. Was sind denn bei den Gemeindemitgliedern die wesentlichen Quellen? Also eine große Industrieansiedlung fällt mir im ersten Moment vielleicht nicht ein, aber vielleicht gucke ich da nicht genau genug hin. Was sind denn, sage ich mal, für Sie die größten Steuerzahler?
Ja, also Steuern nehmen die Gemeinden in mehreren Bereichen direkt selber ein. Das ist also der Anteil an der Grundsteuer oder an den Grundsteuern gibt es mehrere Arten, also landwirtschaftliche Flächen oder eben die Flächen der Häuslebauer, der Hauseigentümer. Das ist also ein großer Posten, und im ländlichen Bereich haben wir natürlich auch viel Landeigentum, und deswegen ist natürlich der Anteil an der Grundsteuer entsprechend hoch. Gewerbesteuer, sofern die Unternehmen hier vor Ort sitzen. Da ist ein Beispiel dann in Alsleben, wo wir also eine sehr große Industrieansiedlung mit der Saalemühle haben, die wirklich für sehr hohe Einnahmen zunächst erstmal sorgen. Und dann gibt es noch Anteile an der Umsatzsteuer, also vielleicht dann auch nochmal in dem Zusammenhang, jede Umsatzsteuer, die in der Gemeinde bezahlt wird, fließt zu Anteilen zurück in die Gemeindekasse. Und das ist für mich immer so der Hinweis, Leute, kauft in erster Linie in eurer eigenen Gemeinde ein, weil es nützt euch auch selber. Also jeder, der den vielgeliebten Versandhandel von A bis Q nutzt, der muss sich ganz einfach sagen, diese Umsatzsteuer, diese Mehrwertsteuer, die ich für diesen Versand bezahle, fließt nicht in meine Kasse, sondern die fließt irgendwo anders hin. Und das muss man sich eben auch deutlich machen, dass das auch durchaus auch ein Steuerinstrument ist der Bürger. Sicherlich in kleinen Anteilen, aber ich sage auch immer, Kleinvieh macht auch Mist, also Anteil Umsatzsteuer. Anteil an den Einkommenssteuern ebenfalls fließen auch zurück, also alle möglichen Geschichten, aber der Hauptanteil ist also tatsächlich Gewerbesteuer und sind die Grundsteuern. Und dann gibt es noch zusätzlich Zuwendungen vom Land.
Bei Gewerbesteuern, das ist ja dann auch immer so eine Sache, ob das Unternehmen im Gebiet angesiedelt ist oder nicht, beziehungsweise meistens geht es ja dann in Richtung Körperschaftssteuer, und ob dann davon noch was hängen bleibt, ist dann auch immer die große Preisfrage. Hat es denn im vergangenen Jahr Gewerbeneuansiedlungen gegeben, von denen Sie partizipieren können, oder gibt es da erstmal Pläne, neue Industrie an Ort und Stelle zu holen? Ich sage einfach mal Industrie, Handwerk und Gewerbe, weil man natürlich da nicht diskriminierend draußen vorlassen. Aber ich sage mal, was die größeren Umsätze angeht, ist ja oft ein Industrieunternehmen prägender.
Ja, also Industrieansiedlung in dem Bereich ist im Moment nichts in Aussicht. Aber ich habe ja auch eingangs schon mal gesagt, strategische Arbeiten liegen da vor mir. Das ist so ein Beispiel. Wir haben in Ilberstedt beispielsweise Gewerbeflächen zunächst auch ausgewiesen, die nun durchaus auch interessant am zukünftigen Autobahnkreuz A14 und jetzt noch B6N liegen. Auf der anderen Seite der A14 liegt ein sehr großes Industriegebiet in Bernburg. Da sind es meine Vorstellungen zusammen mit Bernburg, das vielleicht noch zu entwickeln. Ich stelle mir also dann vor, wenn es Bernburg gelingt, eine große Industrieansiedlung zu gewinnen, in dem Zusammenhang dazu passendes Gewerbe eben in Ilberstedt anzusiedeln. Das wäre für die Gemeinde Ilberstedt einfach mal der Segen, wenn da eben mehr gewonnen werden könnte. Und dann ist es mittelbar auch immer wieder der Segen für die Verbandsgemeinde. Wenn ich also robuste Gemeinden habe, die die Umlage zahlen können, kommt am Ende natürlich auch mehr raus, weil wir partizipieren immer am Steuertopf. Wenn die Gemeinden also 9 Millionen Euro einnehmen, dann partizipieren wir als Verbandsgemeinde an diesem Steuertopf. Wenn die Gemeinden nur 6 Millionen einnehmen, weil einfach weniger Gewerbe da sind, ist einfach weniger Geld zum Verteilen da. Und das sind also die strategischen Aufgaben Richtung Ansiedlung, die auf jeden Fall noch vor mir liegen, wo ich also sage, ja, da muss dringend was erarbeitet werden, konzeptionell, wie stellt man die Gemeinden dar und so weiter. Ansonsten leben wir im Bestand und hoffen, dass es noch eine Weile so bleibt. Wir müssen immer wieder gucken, wie kann man die regionale Wirtschaft fördern. Allerdings, wir hatten das auch schon mal bei Unternehmerstammtischen, da sind die ganz goldenen Zeiten eben vorbei, wo man gesagt hat, okay, ich nehme für alles Mögliche meinen Handwerker vor Ort, das ist ja der Steuerzahler. Und deswegen kriegt er jetzt also immer die Aufgaben. Wir haben inzwischen europäisches Recht einzuhalten und müssen eine Gleichbehandlung von Unternehmen im Prinzip aus ganz Europa ermöglichen. Das ist nicht nur bei den großen Aufträgen so, sondern das bricht sich herunter bis auch zu kleineren Aufträgen. Und von daher kann man also nicht sagen, ich mache meine Politik so, dass ich nur meine Unternehmen vor Ort gebe. Das wäre vergabewidrig. Aber trotz allem zu gucken, wie geht es trotzdem, darauf liegt natürlich der Schwerpunkt. Oder auch Unternehmen hinzuweisen oder zu befähigen, das ist dann Öffentlichkeitsarbeit, zu befähigen, dass die Unternehmen mitbekommen, ach, da sind ja Baumaßnahmen, das ist ja was Interessantes für mich. Ich habe davon im Radio gehört, ich habe davon in der Zeitung gelesen. Und deswegen ist dann der Blick auf die Homepage, wo man dann sieht, ah, da sind Ausschreibungen und dann können sich die Unternehmen dran beteiligen. Also auch in dieser Richtung wollen wir noch besser arbeiten als bislang.
Kurze Pause für etwas anderes. Wir sind gleich wieder für Sie da. Im Studio zum Neujahrsgespräch der Verbandsgemeinde Bürgermeister Jan Ochmann. Im ersten Teil unseres Gesprächs unterhielten wir uns über die allgemeine Finanzlage in seinem Bereich. Hören Sie nun, wie es weitergeht. Dann kommen wir mal vielleicht zu den Zahlen des Jahres 2018. Sie sagten zwar vorhin, der Haushalt 2018 wird erst nach Lage der Dinge Ende Januar bei der Verbandsgemeinde über die Bühne gehen, aber so viel Zahlenmaterial, glaube ich, haben Sie schon, um zu wissen, wo Sie dieses Jahr rauskommen oder zumindest das Ziel haben, rauszukommen. Und dann können wir ja vielleicht nochmal auf den einen oder anderen Stolperstein zurückkommen, der also auch in der jüngsten Zeit in der Presse eine Rolle gespielt hat, wo die Frage war, können wir uns das noch leisten, wollen wir uns das noch leisten? Aber vielleicht erstmal, welche Einnahmen und welche Ausgaben sind dann für 2018 geplant?
Die Verbandsgemeinde hat einen Haushalt von 9 Millionen an Einnahmen und 9 Millionen an Ausgaben. Also wenn Sie sich den Verbandsgemeindehaushalt zunächst erstmal ansehen, das ist ganz klasse, ausgeglichener Haushalt muss die Verbandsgemeinde auch haben. Aber das ist jetzt schon das Beispiel. Bei den Ausgaben von 9 Millionen müssen über 4 Millionen, 4,5 Millionen die Mitgliedsgemeinden tragen aus ihren eigenen Steuereinnahmen. Da hatten wir einen ersten Haushaltsentwurf für 2018, wo also dann auch natürlich mit zu berechnen ist, welchen Anteil muss denn die Mitgliedsgemeinde tragen, jede einzelne. Und das war zumindest erstmal der erste Entwurf. Und das erschien mir auch recht hoch. Wir konnten zwar die Umlage prozentual senken. Wir standen Anfang 2017 bei 54% Umlage und hatten auch schon mit dem ersten Entwurf so knapp über 50% gelegen. Das klingt prozentual erstmal ganz hübsch. Aber dadurch, dass wir in 2018 auf die Steuereinnahmen in 2016 gucken, Hat sich dann aber ergeben, selbst mit der prozentualen Absenkung bezahlen die Gemeinden mehr an Umlage als in 2017. Also ich senke zwar prozentual die Umlage, aber gleichzeitig mache ich in der Ist-Zahl tatsächlich mehr die Hand auf. Das liegt aber ganz einfach am Steueraufkommen von 2016 und an den Einnahmen, die die Gemeinden haben aus den Ländern. Ja, und dann ist natürlich dann zunächst erstmal die Aufgabe zu gucken, genauer zu gucken in den Haushalt, was kann denn da gekürzt werden? Und das sehe ich eben als Aufgabe der Verwaltung, wenn Sie sich so eine Haushaltssatzung angucken. Das ist ein A4-Ordner mit mehreren hundert Seiten fast, wo man jetzt sagt, liebes Ehrenamt, liebes Ratsmitglied, blättere doch mal durch und sage mir, wo ich was sparen kann. Diesen Weg kann ich nicht gehen. Ich bin der Meinung, ich selbst bin ein hochbezahlter Beamter, meine Mitarbeiter sind gut bezahlte Mitarbeiter. Das ist Aufgabe der Verwaltung, zunächst erstmal einen Haushaltsentwurf vorzunehmen, wo man sagt, okay, das geht, es ginge immer noch mehr, aber das ist auch noch politisch vertretbar. Und so habe ich also angefangen, zum ersten Entwurf wirklich nochmal sehr genau auf den Haushalt zu gucken. Wir haben bei 100 Euro haben wir angefangen, das zu hinterfragen. Müssen Reisekosten sein? Muss jedes Buch sein? Telefonkosten, Materialverbrauch, Sachverständigenkosten, Weiterbildungen und so weiter. Und dann hat man also auch wirklich geguckt, ja, muss das sein, muss das nicht sein? Wie war das so in den letzten Jahren? Wie waren die Ansätze? Und dann haben wir einige Sachen sparen können und wir haben dann im Vergleich zum ersten Entwurf, hat dann eben der letzte Entwurf, der jetzt in Diskussion steht, also weniger Ausgaben in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen ungefähr. Und das macht sich aber auch gleich in Zahlen bemerkbar für die Mitgliedsgemeinden. Also die Städte Alsleben und Güsten würden, wenn der Haushalt so durchgeht, wie ich ihn empfehle, um die 30.000 bis 37.000 Euro weniger an Umlage bezahlen müssen. Und bei den Mitgliedsgemeinden, also bei den Mitgliedsdörfern, sage ich mal, da ist es unterschiedlich zwischen 1.500 bis zu 6.000 Euro, je nachdem, wie die Gemeinde steht, auch eben Ersparnis. Es ist nun leider nicht so, dass die Mitgliedsgemeinden diesen Betrag auf dem Konto haben. Sie können aber, sagen wir mal so, sie haben dann weniger Schulden und das muss ich auch eben mit berücksichtigen. Und von daher habe ich also auch einen Haushalt vorgelegt mit, ist mir völlig klar, mit vielen Diskussionsbedarf. Aber ich möchte ganz einfach diese Diskussion im Rat führen. Der Rat muss ganz einfach sagen, okay, das soll jetzt eingespart werden, das ist der Vorschlag der Verwaltung. Das möchten wir aber nicht, uns ist es das wert, wir nehmen diese Ausgabe wieder in den Haushalt rein. Das ist die eine Abwägung. Und in der anderen Abwägung wissen Sie aber auch, damit erhöhe ich am Ende wieder die Umlage für die Mitgliedsgemeinden. Und diese Abwägung muss man dann eben auch vollumfänglich treffen. Wie viel wert ist mir diese Ausgabe, die ich jetzt als Streichposten vorsehe, im Verhältnis zu den Mitgliedsgemeinden? Das ist dann die spannende Arbeit des Rates und dem habe ich mich unterzuordnen.
Machen wir das mal konkret an einem Beispiel. Es gab jüngst die Diskussion, die Verbandsgemeinde will ihren Saale-Wipper-Boden oder wird ihren Saale-Wipper-Boden in Papierform zumindest einstellen. Da gab es dann das Für und Wider. Die einen sagen, wir brauchen es nicht, weil wir elektronisch besattelt sind. Die anderen sagen, na gut, es hat nicht jeder einen Laptop bzw. einen Computer. Ja, wie weit ist da die Diskussion?
Ja, da sehen Sie ganz gut, das ist mal ein sehr plastisches Beispiel. Die Ausgaben für das Amtsblatt haben im Haushalt 24.000 Euro ausgemacht. Der Vertrag mit dem Verlag, der uns das Amtsblatt erstellt, war auch schon vor meiner Amtszeit sowieso zum Jahresende 2017 gekündigt. Und wir hätten jetzt überlegen können, ja, macht man irgendwie was anderes oder schmilzt man das noch ein, macht weniger Ausgaben. Wenn Sie sich den Saale-Wipper-Boden angucken, man hat immer so viel vom Amtsblatt gesprochen, aber es war in allererster Linie, und so ist ja auch die emotionale Diskussion zu verstehen, es war in allererster Linie ein Informationsblatt, was ist innerhalb der Verbandsgemeinde los, was passiert in den einzelnen Gemeinden. Die amtlichen Mitteilungen waren da zwar auch mit drin, aber waren nicht unbedingt der Schwerpunkt dieses Blattes. Das ist der erste Punkt, wo ich sage, da müssen wir eine sehr deutliche Trennung auch machen. Das eine sind amtliche Mitteilungen, wo ich immer nicht so richtig weiß, wer liest das eigentlich. Sie müssen halt veröffentlicht werden, aber okay, das sieht das Gesetz so vor, aber wer guckt sich das im Einzelnen an? Das schlägt dann meistens erst viel später zurück, wenn man dann plötzlich einen Straßenausbaubeitragsbescheid in der Hand hat und man sagt, ja, das ist dann vor Jahren mal veröffentlicht worden, da hat ja keiner was gegen die Satzung gesagt. dann wird sich der eine oder andere Bürger ärgern und sagen, ja, hätte ich mal. Aber dann ist es dann schon meistens, zumindest was die Satzung anbelangt, zu spät. Das ist also dieser eine Teil. Zur Veröffentlichung bin ich sowieso verpflichtet. Aber das mache ich einmal über die Homepage und auch in Papierform. Aber da liegt das eben in Papierform in den Rathäusern aus, wo sich der interessierte Bürger also diese öffentliche Bekanntmachungen abholen kann. Das, was man freiwillig macht, der Rest, diese Informationsarbeit zwischen den Vereinen, das ist eine eindeutig freiwillige Leistung. Das bedeutet, die Verbandsgemeinde muss das nicht machen. Sie kann es machen, aber sie muss es nicht. Ich hatte auch für den ersten Haushaltsplanentwurf für 2018 überlegt, man könnte ja ein kleineres Vereinsblatt herausgeben. Wir müssen das nicht an jeden Haushalt versenden, das spart auch nochmal enorme Kosten. Wir könnten sowas auslegen. Auch das sind aber auch einige 1.000 Euro im Jahr, nicht vergleichbar mit 24.000, aber so zwischen 4.000 und 6.000 Euro, je nachdem, wie häufig man das Blatt herausgeben möchte, die trotzdem entstehen. Und auch bei 4.000 Euro habe ich in Anbetracht der Haushaltssituationen der Mitgliedsgemeinden gesagt, auch diese Ausgabe wäre mir zu groß, sodass ich also dann den Vorschlag gemacht habe, das fahren wir ganz auf null runter. Nun bin ich einfach auch mal gespannt, wohin geht der ganze Bereich. Findet sich hier möglicherweise Ehrenamt? Gibt es hier vielleicht Leute, die sagen, Mensch, ich würde hier gerne mich mal zusammensetzen, ich habe eine Idee, wie man das in Papierform bringen kann, ich wäre auch bereit für die Verteilung mitzusorgen und so weiter. Dieses Ehrenamt, das kann ich wiederum mit meiner Verwaltung unterstützen, das ist was anderes. Ich kann also Mitarbeiter dann bereithalten und sagen, okay, hier werden die Informationen gesammelt. Ich brauche natürlich einen Vorschlag, wie man es finanziert, ja, Werbetrommel rühren, kann man da auch Inserate im Eigenbetrieb schalten. Das sind ja alles Möglichkeiten, die sich da entwickeln. Aber zunächst erstmal, mein Vorschlag war eben auf null. Für Ideen bin ich immer noch sehr, sehr offen. Aber die müssen eben in erster Linie aus dem Ehrenamt kommen. Und dann werden wir sehen, wie viel Wert eben tatsächlich dieses Blatt eben auch dem Einzelnen ist.
Ja, Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, das eine haben zu wollen, ist die eine Sache, aber es finanzieren zu können, ist was ganz anderes. Da muss man immer abwägen. Abwägen ist vielleicht auch das Stichwort. In Stassfurt und Umgebung werden, oder auch hier in Aschersleben waren, schon Pläne, Feuerwehren zusammenzulegen. Nicht bloß dem Umstand geschuldet, dass das alles Geld kostet, sondern vor allen Dingen, dass da die Personalstärke nicht immer erreicht wird. Wie sieht es dann bei Ihnen in Ihrem Bereich aus? Denn Feuerwehr ist historisch gewachsen, war mal die Aufgabe aller Bürger. Das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert. Heute fehlt, wenn man überall, wo man hinguckt, nach Nachwuchs. Ich fürchte bei Ihnen auch, oder?
Ja, also der Nachwuchs im Bereich der aktiven Feuerwehrleute ist bei den Feuerwehren, da ist die Feuerwehrsaale Wippe auch keine Ausnahme. Feuerwehren zunächst sind Aufgabe der Verbandsgemeinde. Es gibt also eine Feuerwehrsaale Wippe mit 5 Ortsfeuerwehren vor Ort. Und diese Situation möchte ich, solange es geht, auch aufrechterhalten. Das mag zwar unterm Strich auch etwas teurer sein, aber wenn ich dieses Konstrukt so haben möchte, wenn ich sagen möchte, also Feuerwehr muss sich immer wieder durch neue Mitglieder entwickeln, möchte ich es so lange, wie es geht, auch in der Ortsebene haben. Warum das Ganze? Je zentraler ich etwas mache, zumindest im Bereich der Feuerwehr, umso schwieriger wird es natürlich dann auch mit dem Nachwuchs. Wenn Sie sich dann vorstellen, dass man dann aus einem kleinen Dörfchen sagt, nehmen wir jetzt einfach mal Ilberstedt oder Giersleben, mal ein ganz einfaches Beispiel, sagt, ja, wenn du dich für Feuerwehr interessierst, dann mach dich doch bitte mal Freitag auf den Weg zum Kameradenabend oder zur Dienstbesprechung. Du fährst mit dem Auto über Land, triffst dich dann in Güsten, triffst dich mit Leuten, sicherlich einfach von der Tatsache, die überwiegend dann eben aus Güsten kämen, weil das ist einfach eine größere Stadt, sind also viel mehr Leute, dann hat Feuerwehr kaum noch örtlichen Bezug. Also es wären einfach 2 Leute oder 3 Leute oder vielleicht auch 6 Leute aus Giersleben oder Ilberstedt nach Güsten fahren. Für die südlichen Bereiche könnte ich das jetzt für Alsleben das Beispiel ähnlich bilden. Aber es ist eben etwas anderes, als wenn sich Feuerwehr vor Ort trifft, weiß, was ist in meinem eigenen Ort, was ist dort zu tun, wo muss ich hin, hat dort direkt Ansprechpartner und kann vielleicht eben vor Ort auch ja, begeistern und sagen, Mensch, komm noch mal mit. Solange das so ist, solange ich also eine auch nur einigermaßen vorhandene Ortsstruktur habe, möchte ich davon auch nicht abweichen. Feuerwehren sind ein sehr sensibles Thema Und ich denke, wenn es dann irgendwann mal so weit ist bei einer Ortsfeuerwehr, dass die sagt, wir können das überhaupt nicht mehr stemmen, wir schaffen das gar nicht mehr, dann wächst so etwas. Aber im Wege der Anordnung, da werde ich tunlichst die Finger von lassen, sowas zu machen.
Spielen ja auch oft Befindlichkeiten zwischen den Orten eine Rolle, und da Benzin quasi ins Feuer zu gießen, um mal bei dem Thema Feuerwehr zu bleiben, wäre dann doch nicht gerade die beste Variante. Ja, vielleicht, dass wir jetzt langsam die Kurve kriegen, Richtung Kultur, Freizeit mal vielleicht noch was. Ich meine, der Mensch arbeitet nicht nur, sondern hat auch durchaus Freizeit. Welche Möglichkeiten gibt es dann oder welche Pläne bestehen dafür, in Ihrer Verwaltungsgemeinde was zu machen? Ich meine, wenn ich durch Güsten durchfahre und an den Objekten vorbeikomme, sieht es da ja nicht gerade einladend aus für mich als Ortsfremden, wenn ich denn da schon mal langkomme. Obwohl ich gerne immer noch die alten Strecken fahre und nicht die B6, wo dann viel Schwerlastverkehr unterwegs ist. Ja, was gibt es da für Pläne?
Das sind jetzt klassische Pläne, die eben in den Mitgliedsgemeinden geschmiedet werden, wo einfach in Räten oder in den, wenn die Räte dann sich noch Hilfe holen von sachkundigen Einwohnern oder von engagierten Bürgern aus den Vereinen, wo dann also jeweils geplant wird, was ist jetzt wichtig. Aus der Stadt Güsten weiß ich, 1000 Jahre Warmsdorf stehen dort an. Das sind aber im Moment in erster Linie Planungen, die eben auch im Stadtrat erfolgen, in Zusammenarbeit mit den Vereinen. Und da habe ich als Verbandsgemeinde weniger zu tun, was die Entwicklung anbelangt. Wiederum Unterstützung, ja, Unterstützung nicht finanzieller Hinsicht, das geht nicht. Hatte ich auch schon Anfragen, ob denn die Verbandsgemeinde da nicht ein bisschen was dazugeben kann. Aber ich kann immer sagen, dazugeben in dem Sinne, dass ich einen Mitarbeiter auch abstelle und sage, hier, unterstützt das bitte auch mal personell, wenn es um Spendeneinwerbung geht oder wenn es darum geht, organisatorisch behilflich zu sein. Das geht alles. Ansonsten ist das dann eben die ehrenamtliche Arbeit, die so ein Fest vorbereiten. Das ist sicherlich jetzt hier für die Region Güsten dann eben, wie gesagt, 1000 Jahre Warmsdorf stehen dort an. In Amesdorf, wenn ich das mal an dieser Stelle loswerden kann, das berühmte Rasentreckerrennen, da war ich in 2017 auch. Lohnt sich wirklich mal vorbeizukommen, also ein sehr buntes Fest, also lohnt sich da auch mal hinzugucken, und wenn man dann von der Rennstrecke mal genug hat, geht man einfach ja zu den Ständen der Vereine dort und kann sich dort wunderbar verköstigen und den einen oder anderen sprechen. Also auch das inzwischen schon ein gesetztes Fest mit in dem Bereich Rasentreckerrennen, sehr weiter Ausstrahlung, internationale Beteiligung. Und andere Gemeinden, die in Deutschland das eben auch ausrichten, gucken im Moment, wie macht denn das Amesdorf? Also da können sich die Leute dort vor Ort, die das stemmen, sind so 30 Leute, die das organisieren, so richtig auf die Schulter klopfen, ja, die das alleine ehrenamtlich machen, und wo ich auch bloß wieder sagen kann, okay, Mitarbeiter, der kann dort mithelfen, oder ich gucke, dass ich dann sage als Verbandsgemeinde, ich finde das Fest wichtig für diese Region, ich bitte um Spenden und so weiter. Das kann man machen. Ja, das sind die Bereiche, sag ich mal, im nördlichen Teil der Verbandsgemeinde. Im Süden, Alsleben ist wie jedes Jahr wahrscheinlich wieder Dietmars Flussreise der Begriff, und das Schwimmbadfest auch wiederum in Plötzgau. Da gibt es im Ortsteil Großwurschleben einen sehr agilen Verein, Kirchbauverein St. Bonifatius, in Plötzgau selber den Schlossverein, der also sich da in Richtung Schloss engagiert. Also viele, viele Höhepunkte. Ilberstedt möchte ich jetzt auch nicht. Ja, auch da gibt es Heimatfest und Ruprechtsmarkt. Also überall passiert was.
Da soll ja der berühmte Knecht Ruprecht herstammen. Zumindest geht die Legende so. Radio Harzbördewelle hat dazu auch einen Heimatbericht in mehrfacher Hinsicht. Und das von Ihnen angesprochene Rasentreckerrennen erinnere ich mich. Auf jeden Fall hatten wir es in Veranstaltungstipps, denn bei Radio Harzbördewelle werden ja auch diese Veranstaltungen angekündigt, sofern dann die Vereine uns rechtzeitig genug Bescheid sagen. Und ich glaube sogar, wenn mir ein Gedächtnis mich nicht täuscht, war ein Redakteur von uns draußen und hat sogar mal das Mikrofon an die Rasentrecker drangehalten und hat das Geknatter aufgenommen. Ja, vielleicht zu guter Letzt noch eine persönliche Frage. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht. Im Internet war zu lesen, dass Sie, was man ja auch an der Stimme hört, ein begeisterter Bassist sind und im Chor singen in Wernburg. Haben Sie dazu überhaupt noch Zeit?
Also da muss ich sagen, die Zeit nehme ich mir auch zwingend. Das habe ich in 2017 mehrfach dann auch sehr glücklich, wenn ich jetzt eine Ratssitzung habe, das war in Plötzkau so, wo ich dann gesagt habe, liebe Ratsmitglieder, ja, die Ratssitzung ist ja schon ein bisschen vorgeschritten. Ich habe aber jetzt einen Auftritt in den nächsten Wochen und jetzt ist die heiße Phase der Probe. Wäre es sehr schlecht, wenn jetzt der Verbandsgemeindebürgermeister aufsteht und 20 Uhr zur Chorprobe geht und die Ratsmitglieder gesagt haben, okay, wir haben das Wesentliche durchgesprochen, alles andere kriegen wir dann schriftlich beantwortet. Wir entlassen sie oder dich jetzt, mach auch deine Chorarbeit, das muss auch sein. Also so oft es geht, mache ich das. Ich brauche das auch als Ausgleich. Ich bin ansonsten ein völliger Sportmuffel. Aber meine Chorarbeit ist auch Sport. Wir haben einen sehr strengen Chorleiter, der also sehr viel uns abfordert. Also man kommt auch beim Singen ins Schwitzen, wenn man richtig singen möchte. Wie gesagt, diese Zeit habe ich und freue mich dann auch schon wieder auf die Höhepunkte, die es jetzt in 2018 gibt. Ende 2018 singen wir mit einem anderen Chor zusammen das Weihnachtsoratorium, auch ein sehr schöner Höhepunkt dann des Jahres und ansonsten ein paar kleinere Auftritte mit unserem eigenen Chor, das ist dann auch noch drin.
Erstmal vielen Dank, Herr Ochmann, für das Gespräch. Haben Sie einen speziellen Musikwunsch, den wir Ihnen erfüllen können? Dann gucken wir mal, ob wir das in unserer Musikdatenbank finden und hängen es hinten mit dran. Aber auf jeden Fall erstmal, liebe Hörerinnen und Hörer, ein gesundes neues Jahr wünsche ich.
Ja, ich kann mich den Wünschen an die Hörer auch nur anschließen. Auch schönen Dank für die Wünsche, die ich gehört habe. Wie das so ist, wir haben alle Vorsätze. Ohne Vorsätze sollte man auch nicht ins neue Jahr gehen. Uns ist sicherlich auch klar, dass wir nicht alles erreichen können. Aber lieber so rum, lieber erstmal sagen, okay, ich habe eine ganze Latte an Aufgaben. Hoffen wir, dass wir möglichst viele erreichen. Das wünsche ich Ihnen auch selber. Guten Rutsch, sagt man so im Allgemeinen, gehabt zu haben. Ich hoffe, dass es dann weniger gerutscht ist, sondern dass es alles vernünftig blieb. Ja, Musikwunsch, vielleicht startet beim Hörer jetzt ein Kopfkino, dann vielleicht Hammer und Stichsäge und kleine Detonationsgeräte bereithalten, wenn Sie die Musik hören von Fritz Kuhlau, der Elfenhügel.
Ja, dann lassen Sie sich überraschen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie gesagt, ein gesundes neues Jahr 2018. Jörg Buschmann von Radio HBW.